Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Schürrle. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Deutschen Fußball-Podcast. Wir schreiben den 23.11.2020. Es ist ein guter Fußballtag für mich, ein schlechter Fußballtag für Nick. Mit dabei ist heute der 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga und ein kurzer Ausblick auf die Champions League sowie natürlich das allgegenwärtige Thema Joachim Löw. Und damit hole ich dich, Nick, auch mit rein. Nick, wie war der Spieltag für dich schon mal grundsätzlich?
Ja, Grüße aus dem Tabellenkeller, aus dem Tabellenschlusslicht. Jonathan, wie geht's dir erstmal?
Ja, mir geht's natürlich top. Mainz 05 hat gewonnen. Wir sind raus aus den Abstiegsplätzen. Besser könnte es nicht sein. Die Tabellenspitze ist jetzt nochmal spannender geworden in der Bundesliga. Ja, lief eigentlich super das Wochenende.
Sehr gut, das freut mich für mich. Lief's wie alle anderen Wochenende nicht sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kann man einfach mal reinstarten in den 8. Spieltag. Ich denke mal, wir beginnen einfach mal mit dem Spitzenreiter FC Bayern München, der ja um 15.30 Uhr in der Allianz Arena gegen den SV Werder Bremen gespielt hat. Ganz ehrlich, wie fandest du das Spiel?
Also ich muss zugeben, ich habe es natürlich nur in der Konferenz gesehen und demnach jetzt nicht vollen Fokus drauf legen können. Die erste Halbzeit scheint ja sehr schlecht gewesen zu sein von den Münchnern. Da hieß es die ganze Zeit, Bremen würde verdient führen. Dann in der zweiten Hälfte haben sie so peu à peu endlich mal ein bisschen aufgedreht. Fand ich schon auf jeden Fall komisch. Also ich kann mich erinnern, ich habe davor noch eine Abstimmung irgendwo gemacht und da habe ich mich dazu geäußert, dass Bayern definitiv den nächsten Sieg einholt. Sie hatten ja jetzt auch diese gigantische Serie. Ich glaube, 19 Spiele in Folge haben sie gegen Bremen gewonnen oder sowas in die Richtung. Und kennt man auf jeden Fall nicht so von den Bayern, aber haben natürlich auch momentan sehr viel Programm, also da kann man schon mal nachvollziehen, dass man Punkte liegen lässt. In der zweiten Halbzeit haben sie es auch besser gemacht und wenn man dann mal einen Zirkse einwechselt und nicht einen Choupo-Moting, der vielleicht das Tor macht, dann wäre auch alles gut gewesen. Wie hast du das Spiel so wahrgenommen?
Ja, also ich glaube, genauso wie du eigentlich mit der Einstellung, dass die Bayern am Anfang erst gewinnen werden, als Bremen dann in der 45. Minute kurz vor der Halbzeit, glaube ich, in Führung gegangen ist durch Eggestein, da hat man dann schon gedacht, okay, die Bayern müssen jetzt wieder kommen. Da dachte man natürlich dann wieder, die Bayern werden das Spiel locker drehen, also wie man den FC Bayern halt kennt. Wo du eben vom Thema Auswechslung geredet hast, da frage ich mich dann auch bezüglich der Aufstellung, wieso du dann Goretzka und einen Sané zum Beispiel draußen lässt. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Löw-Ding auf Flick ein bisschen abfärbt mit den Aufstellungen. Keine Ahnung, ob man dieser Theorie glauben kann. Aber ja, dann haben die Bayern ja noch durch Coman den Ausgleich gemacht. Das Tor hatte dann übrigens auch meiner Ansicht, als ich mir das in den Highlights reingezogen habe, Throwbacks zum Champions-League-Finale, wo Coman das Tor gegen Paris gemacht hat, genauso mit dem Kopf von der linken Seite. Und die Bremer hätten auf jeden Fall die Möglichkeiten gehabt, das Ding für sich zu machen. Also ich erinnere an die Chancen von Sargent, wo der Boateng über Richtung A40 rutschen lässt und Neuer den Ball dann hält. Auch Neuer hat sich in diesem Spiel auch mal wieder unglaublich ausgezeichnet. Sehr, sehr starke Paraden im Spiel gehabt, wo man dachte, okay, der Typ ist wirklich noch Nationaltorhüter, so wie man ihn von damals kennt.
Ja, also da kann ich absolut zustimmen. Nicht nur Nationaltorhüter, sondern ganz klar der beste Torwart der Welt. Und nochmal kurz zu den Bremenern. Ich finde, die muss man echt mal positiv herausheben. Die spielen bisher eine ziemlich gute Saison für ihre Verhältnisse, sind jetzt auf Platz 9, haben jetzt im Endeffekt doch alles richtig gemacht, indem sie Florian Kohfeldt behalten haben, obwohl ich das in der letzten Saison oft bemängelt habe, weil es echt danach aussah, als würden sie runtergehen. Am Ende haben sie aber wohl recht behalten, spielen echt momentan guten Fußball und wirken auch meiner Meinung nach gar nicht abstiegsgefährdet, auch von der Spielweise her. Wenn man Bayern so ärgern kann, dann heißt das schon einiges. Und die können auf jeden Fall zufrieden sein momentan. Und dann denke ich, gehen wir direkt weiter zum zweiten Spiel, nämlich zum neuen Platz 3 Bayer Leverkusen gegen Bielefeld. Was sagst du zu dem Spiel? Wurde ja dann nochmal ganz schön eng am Ende.
Ja, ich glaube, was man aus diesem Spiel halt mitnehmen kann, ist, dass die Bielefelder trotz eines Eigentors von Leverkusen keinen einzigen Torschuss aufs Tor hatten. Das Bemerkenswerte an dieser Stelle. Da hat sich die Arminia auf jeden Fall mit Dusel fast den Punkt gesichert. 88. Minute Dragovic dann den Führungstreffer, den verdienten Führungstreffer gemacht, was Leverkusen dann den Sprung auf Tabellenplatz 3 verschafft und gute Aussichten nach oben bringen. Was man jetzt allerdings noch sagen muss, Palacios, ein starker Mittelfeldspieler bei Leverkusen, fällt jetzt für mehrere Wochen aus. Ob man die Achse da beheben kann mit Baumgartner, Baumgartlinger, so rum. Baumgartner war ja der Österreich-Fallschirmspringer. Ob man die dann schließen kann, auch jetzt im Blick auf die Europa League, wird sich dann zeigen. Aber ich fand das Spiel rundum mit dem bemerkenswerten Torschützen von Bielefeld, die nicht vorhanden waren, und dem dusseligen Eigentor von Radetzky eigentlich ja, zu erwarten, dass Leverkusen gewinnt, fand ich.
Also ja, da hast du absolut recht, Leverkusen muss das Spiel definitiv gewinnen, haben sie ja dann am Ende auch zum Glück gemacht. Man muss ja auch sagen, das Spiel war ja auch sehr von skurrilen Highlights geprägt, angefangen damit, dass das Tor von Leverkusen dadurch gefallen ist, oder zumindest, dass der Torhüter mitschuldig war, indem er versucht hat, den Ball nur mit dem Kopf abzuwehren und seine Hände einfach nicht benutzt hat. Außerdem haben sich auch beide Bender-Brüder verletzt, beziehungsweise hier steht jetzt Taktik, wurden aber beide innerhalb der ersten 50 Minuten ausgewechselt. Und natürlich auch Radetzkys Fehler waren ein bisschen skurril. Aber am Ende des Tages, das sind diese dreckigen Siege, die man einfahren muss, wenn man oben mitkämpfen will, und demnach alles richtig gemacht. Und demnach gehen wir dann jetzt weiter zum nächsten Spiel, nämlich gehen wir nach Gladbach gegen Augsburg. Die Gladbacher haben mal wieder einen Punkt liegen lassen. Was war deine Einschätzung zum Spiel? Auch hier wurde es ja gegen Ende dann echt knapp.
Genau, richtig. Also du hattest ja eben schon bei Leverkusen gegen Bielefeld angesprochen. Das sind die dreckigen Siege, die du brauchst. Den hätte Gladbach an dem Spieltag definitiv gebraucht, vor allem, weil sie in der 5. Minute durch Florian Neuers in Führung gegangen sind. Und da dachte man, okay, gegen Augsburg, das wird jetzt ein Schützenfest. 3 bis 4 Tore hatte ich damit gerechnet, fallen da. In der 66. Minute dann noch die rote Karte für Framberger. Ja, also am Ende nur 1-1. Der Ausgleich dann in der 88. Minute durch den Ex-Schalker Daniel Caligiuri. Man darf ihn mal wieder erwähnen, die Ex-Schalker, die immer Erfolg bei den anderen Teams haben. Und zum Ausblick dann eventuell auf die Champions League. Am kommenden Mittwoch spielt ja Gladbach gegen Donetsk. Da dürfen sie dann auf keinen Fall so eine Leistung wie gegen Augsburg zeigen. Da sind dann 3 Punkte definitiv sehr wichtig.
Ja, hast du absolut recht. Natürlich haben die Gladbacher momentan auch sehr viel Belastung. Muss man mal schauen, ob der Kader das durchhalten kann. Ist dann natürlich nochmal eine andere Sache als in Bayern München. Augsburg diese Saison aber auch wirklich ganz, ganz stark. Daniel Caligiuri hast du eben nochmal, Caligiuri hast du eben nochmal hervorgehoben. Definitiv ein Spieler, der gefühlt überall Stamm spielen könnte, abgesehen von den Top 3. Und ja, die werden wohl diese Saison auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wie so viele. Das liegt auch daran, dass wir ein paar Vereine in der Liga haben, die scheinbar das Fußballspielen komplett verlernt haben. Mit dabei dein FC Schalke 04. Du hast das Spiel wahrscheinlich komplett gesehen. Wie war die Leistung der Schalker? Mal wieder verdient verloren?
Verdient verloren, sage ich nur in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten sie ja definitiv die Möglichkeit und die Chancen, Tore zu machen. Leider nicht genutzt. Okay, du verlierst 2-0 gegen den VfL Wolfsburg, der eigentlich eine solide Saison spielt. Du gehst in der 3. Minute durch das Tor von Weghorst in Rückstand. Klar, dass da deine Motivation, dein Ansporn, das Spiel zu gewinnen, etwas runtergegangen ist, weil du so früh halt ein Gegentor kassierst. Das Spiel generell kannst du ja vielleicht gleich noch was sagen. Ich fand das Außenrum, fand ich eher interessanter. Wir hatten zum Beispiel nach dem Spiel dann das Interview von Marc Uth, wie er sich kolossal über die Mannschaft beschwert hat, dass alle kein Fußball spielen könnten, dass keine Leistung gebracht werden, dass es aktuell echt bei Schalke katastrophal aussieht, wo ich ihm absolut recht geben muss, weil der Tabellenplatz gibt das wieder. Suat Serdar, vielleicht noch eine wichtige Notiz am Rande, hat wieder nach seiner Verletzung gespielt zum ersten Mal. Fand ich auch der Einzige, der da was machen konnte. Oder aufgefallen ist, noch einer der guten Schalker. Ja, und dann am nächsten Sonntag das morgige Training abgebrochen. Huch, da gab es anscheinend wohl Naldo und Ibisevic hatten sich da im Training an den Haaren. Dadurch kam es dann zum Trainingsabbruch. Also bei Schalke ist gerade wirklich der Haussegen ganz, ganz, ganz weit unten.
Ja, dazu kommt ja dann auch noch, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, das kam erst vor ein paar Stunden raus, dass Michael Reschke wohl versucht hat, Mascarell abzugeben, also euren Team-Captain, ohne eine Absprache mit Schalke 04 vorher zu treffen. Und demnach wird Reschke wohl jetzt vermutlich entlassen werden. Und das ist natürlich auch mal wieder ein gigantisches Chaos, was wirklich nur beim FC Schalke und bei Hamburg passiert, gefühlt. Und da fragt man sich echt, wie sowas passieren kann. Auch gerade bei Michael Reschke, ein erfahrener Mann, schon bei Stuttgart jahrelang gearbeitet, bei Bayern, bei Leverkusen. Das ist, also der kennt die Bundesliga in- und auswendig, aber sobald man bei Schalke oder auch beim HSV ankommt, verlernt man wohl jegliche Qualität, die man vorher erworben hat. Es bleibt nichts anderes übrig, meiner Meinung nach, als dass es am Umfeld liegen muss.
Ja, definitiv. Also ich finde auch eventuell, dass du bei der Mannschaft nicht viel mehr machen kannst, weil du musst halt, um bei Schalke jetzt wirklich was zu reißen, hinter dem Verein stehen, und das ist bei manchen Schalkern halt nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob Mascarell, ich habe die Nachricht auch noch nicht erfahren, die hast du mir jetzt gerade frisch auf dem Tablett serviert. Ich habe die auch noch nicht mitbekommen, und ich weiß ja nicht, ob Mascarell gewollt hätte, dass er weg möchte. Ich denke mal schon. Klar ist er Captain von Schalke, aber er kann sich definitiv bestimmt was Besseres vorstellen, als bei Schalke dann zu spielen. Und 24 Spiele sieglos, 31 liegt der Rekord bei Tasmania Berlin. 7 Spiele noch, also ich weiß nicht, wie deine Prognosen sind. Ich traue diesem Rekord, dass Schalke den bricht, definitiv. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei 32 bis 33 sieglosen Spielen bleibt.
Ah, ich weiß nicht. Also gegen Mainz letztens habt ihr eigentlich ordentlichen Fußball gespielt. Das Einzige, was es gescheitert ist, war eigentlich das Glück, weil das komplett auf der Seite der Mainzer war, wieso auch immer. Aber irgendwann muss es ja klappen. Und demnächst habt ihr, ich weiß jetzt natürlich euren Kalender nicht auswendig, aber demnächst bespielt ihr bestimmt ja auch nochmal gegen ein Bielefeld, gegen ein Köln. Und da kann man dann gewinnen, muss man natürlich auch gewinnen. Aber ja, du sagst es schon ganz klar, es wird jetzt auch schwierig. Manuel Baum hat sicherlich auch nicht mehr allzu viele Spielezeit. Und wenn dann der dritte Trainer in einer Saison kommt, ja, ist mal wieder komplettes Chaos bei Schalke und könnte tatsächlich in der zweiten Liga enden. Mal schauen, mal schauen.
Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, richtig. Kommen wir mal von miserablen Leistungen zu kuriosen Rekorden und Geschichtseinträgen. Das Spiel Hertha gegen Dortmund, das hatte es auf jeden Fall in sich. Zu den anderen Spielen werden wir wahrscheinlich gleich noch was sagen, aber ich finde, das Spiel hat nach so einem Debakel von Schalke jetzt Priorität. Hertha gegen Dortmund, 2-5 am Ende ausgegangen. Möchtest du verkünden, was an diesem Spiel so besonders war?
Ja, ich denke mal, das hat ja schon jeder mitbekommen. Also wir haben jetzt einen neuesten, jüngsten Spieler aller Zeiten in der Bundesliga, nämlich Youssoufa Moukoko. Jeder kennt ihn schon, er ist schon Multimillionär durch seinen Adidas-Vertrag. Mit 16 Jahren und einem Tag der jüngste Profi aller Zeiten in der Bundesliga. Hat jetzt nicht wirklich viel vom Spiel gehabt, weil das Spiel schon fertig war quasi und er noch 5 Minuten auf dem Platz war, durfte aber für den wahrscheinlich zweitbesten Stürmer der Welt momentan eingewechselt werden, der auch ohne Probleme einen lupenreinen Hattrick und insgesamt dann einen Viererpack geschnürt hat, nämlich Erling Haaland. Und ja, insgesamt ein sehr highlightlastiges Spiel. Und was denkst du denn grundsätzlich, wenn Haaland geht, wird er denn überhaupt vermisst werden? Kann Moukoko auf ein ähnliches Level kommen? Haaland selbst meinte, dass es der beste Jugendspieler momentan im Profifußball wäre.
Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also wenn Moukoko jetzt in den nächsten Spielen häufiger spielt und nicht nur wie gegen Hertha jetzt in der 85. Minute eingewechselt wird und dann auch trifft und zeigt, was er kann, ich denke mal, dann wird der Abgang von Haaland dem BVB nicht schmerzen, weil sie ein, ja, wie du schon gesagt hast, ein starkes Talent im Rücken haben, was aktuell oder wovon die ganze Liga spricht. 16 Jahre und einen Tag, also was ich da damals mit 16 Jahren und einen Tag gemacht habe, will ich nicht wissen. Aber ja, Nuri Sahin hat er jetzt am Ende abgelöst, der ja mit 16 Jahren, 11 Monaten und einem Tag der jüngste Spieler der Bundesliga war, den Rekord jetzt eingestellt. Und da bleibt jetzt auch die Frage offen, am Dienstag Dortmund gegen Brügge, also Moukoko wird eingewechselt.
Ja, also eingewechselt, denke ich, kann ich mir schon vorstellen. Ich denke mal, es wird bei Moukoko jetzt immer am Anfang abhängig sein davon, ob das Spiel schon durch ist oder nicht, weil sie ihm jetzt keinen Druck machen wollen. Das ist, finde ich, auch verständlich. Der Junge ist, wie gesagt, noch sehr jung. Du hast es schon gesagt, mit 16, was haben wir da gemacht? Wahrscheinlich noch den ganzen Tag FIFA und Call of Duty gespielt oder Minecraft. Und der macht da jeden Tag 5-6 Stunden Sport und das ist natürlich schon ein ganz anderes Level und auch eine gigantische Drucksituation. Dann muss er auch erstmal zurechtkommen. Und ja, mal schauen. Hoffen wir mal, dass er seinem Talent auch Taten folgen lässt und dass er dann auch Deutschland helfen kann. Er wird nämlich definitiv benötigt. Und ja, wenn wir noch ganz kurz über das Spiel sprechen, 2 Tore auch von Cunha, dann noch ein Tor von Guerrero. Insgesamt eigentlich ein sehr angenehmes Spiel. Haaland natürlich absolute Weltklasse. Die Offensive von Dortmund absolut klasse. Defensive, naja. Das ist dann halt immer das, woran es immer ein bisschen mangelt bei Dortmund. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen an dem Spiel?
Ja, war auf jeden Fall ein solides Samstagabendspiel, was man sich um 20.30 Uhr dann auf der Couch angucken konnte. Unterhaltsam, viele Tore gefallen, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Damit war dann ja der Samstag auch komplett. Hoffenheim und der VfB Stuttgart haben sich davor 3-3 getrennt. Also Tim hatte das ja im anderen Podcast angekündigt, dass da dort viele Tore fallen werden und es ein geiles Spiel wird. Kramaric auch mal wieder getroffen. Ein echt anschauliches Spiel gewesen, was an diesem Samstag gelaufen ist. Ja, und Leipzig hat, würdest du sagen, in Frankfurt gepatzt oder haben sie einen Punkt verdient mitgenommen?
Ja, also man muss schon davon sprechen, dass sie gepatzt haben, würde ich sagen. Also sie müssen, ja, also natürlich, man darf es nicht falsch verstehen, Frankfurt ist natürlich ein gutes Team. Man kann dort mal Punkte liegen lassen, aber es geht nun mal darum, für Leipzig unter die Top 3 zu kommen. Ihr Anspruch ist es wahrscheinlich in den nächsten Jahren, auch mal Meister zu werden. Jetzt waren sie schon 2-mal Vizemeister, das ist der nächste Schritt. Natürlich, momentan ist der FC Bayern eigentlich auf einem anderen Level. Jetzt schwächeln sie aber und dann schwächelt Leipzig auch direkt. Sie hätten es schaffen können, jetzt punktgleich zu ziehen. Ist natürlich ärgerlich. Aber am Ende, denke ich auch, wird das wieder keinen Unterschied machen, weil Bayern einfach zu konstant sein wird und Leipzig am Ende des Tages dadurch eh keine Chance haben wird, Meister zu werden. Nichtsdestotrotz, schön, dass die Bundesliga momentan spannend ist. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, man muss eigentlich gewinnen. Aber irgendwie, ja, Leipzig ist auch momentan so ein bisschen eine Wundertüte. Mal sind sie super gut, mal sind sie so lala. Ich weiß nicht so ganz.
Genau, die Wundertüte, da sprichst du es eigentlich an, mit der aus meiner Sicht am 8. Spieltag keiner gerechnet hat. Unglaublich, der erste FC Mainz 05 hat 3-1 in Freiburg gewonnen. Haben die alle gedopt oder was ist da passiert?
Ja, tatsächlich war es ein ähnliches Spiel wie das Spiel gegen Schalke. Mainz war unterlegen, Mainz war das schlechtere Team, wenn man auf die reine Statistik in puncto Ballbesitz etc. schaut. Aber Mainz hat, wieso auch immer, es geschafft, die Freiburger sehr gut auszukontern. Und wenn sie halt mal einfach zum Spielzug kamen, haben sie es immer schön ausgespielt. Und demnach hatten sie dann auch viel, viel mehr Torchancen und haben auch am Ende dann verdient gewonnen. Und ja, man muss natürlich auch davon sprechen, Mateta ist der Einzige bei Mainz gefühlt, der Tore macht. Er hat jetzt, glaube ich, aus, lass mich nicht lügen, ich glaube, 10 Spielen in dieser Saison hat er, oder nicht, ich glaube, aus 9 Spielen diese Saison hat er 10 Tore erzielt, Pflichtspielen. Starke Statistik, hätte ich tatsächlich nicht erwartet von ihm. Letzte Saison sah es nicht mehr so gut aus. Und auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich sehe auch weiterhin eine positive Entwicklung unter dem Trainer. Sie machen sich immer besser, sie zeigen immer mehr von den alten Mainzer Tugenden. Und die Freiburger sind momentan echt wieder ganz schön schwach. Also die kriegen momentan gar nichts auf die Kette und man muss sich echt Sorgen machen um die Freiburger. Das kommt mir natürlich als Mainzer momentan gelegen, weil umso mehr da unten reinrutschen, umso wahrscheinlicher wird es, dass Mainz nicht absteigt. Und ja, also gefällt mir, können gerne so weitermachen. Ich hoffe, man kann jetzt auch mal irgendwie noch eine Siegesserie direkt hinten dran schieben und sich erstmal befreien kurzfristig. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Was sagst du denn zum Spiel? Wie hast du das als neutraler Zuschauer wahrgenommen?
Ja, ich habe das Spiel eigentlich nicht wahrgenommen. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe mir am Ende nur die Highlights reingezogen. Ich fand, als ich auf meinem Ticker die Nachrichten bekommen habe, dass dass Petersen das 3-1 gemacht hat, dachte ich nochmal, okay, die Mainzer können den jetzt wieder schwächeln. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Gladbach, ob Freiburg da wieder drankommt. Aktuell auf Platz 14 mit 6 Punkten. Mainz auf 15. Erste Mal wieder aus dem Abstiegsrängen raus. Fühlt sich wahrscheinlich als Mainz-Fan sehr gut an. Wenn ich mir Schalke angucke, mit 3 Punkten auf Platz 18, darüber reden wir jetzt gar nicht. Perfekt. Ja, also tat der Mainzer wahrscheinlich definitiv, wobei man auch wieder sagen muss zu Freiburg, also Christian Streich, einer für mich der längsten Bundesliga-Trainer, der bei einem Team jetzt geblieben ist. Das zeigt auf jeder Weise von Klasse. Ich denke mal, die Freiburger werden den Bogen auch irgendwie wieder kriegen, aber aktuell, wie gesagt, 3 Spiele verloren, 2 Niederlagen in den letzten 5 Spielen. Da muss man schauen, wann man wieder die Kurve kriegt. Ich denke mal, es werden jetzt demnächst auch noch Teams kommen für den FC Freiburg, wo die Aufgaben auf jeden Fall machbar wären. Genau, Platz springen wir, dann würde ich sagen, springen wir von Platz 14 auf Platz 5 der Bundesliga. Der unerwartete Platz 5, der vor der Saison, aus meiner Sicht, hättest du mir das erzählt, hätte ich dir das nicht geglaubt. Platz 5 für Union Berlin mit 15 Punkten. 4 Punkte hinter dem Rekordmeister FC Bayern München. Ein 2-1 gegen Köln, okay. Union Berlin hat aktuell für mich den Stand. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich sind das halt die knappen Games, die Union Berlin jetzt zum Beispiel gegen Köln gewonnen hat. Okay, vorletzten Spieltag gegen Arminia Bielefeld 5-0 gewonnen. Aber das erinnert mich so ein bisschen an die Saison von Schalke, wo Schalke am Ende dann Vizemeister wurde und immer nur knapp gewonnen hat. Also wenn dieser Trend bei Union weiter fortgesetzt wird, dann und man gegen die Großen auch unentschieden spielt oder eventuell sogar 3 holt, was sehr unwahrscheinlich ist, aber unwahrscheinlich war auch der Platz 5, den Union Berlin aktuell belegt. Ja, also Union Berlin, Thumbs up, kann ich da nur sagen.
Ja, also da kann man absolut nur zustimmen. Man muss ja auch sagen, es hat sich so ein bisschen angedeutet, also die Transfers, die sie im Sommer getätigt haben, waren ja einmalig gut dafür, in welchem Budget sie sich befunden haben und ist für mich auch irgendwie ein bisschen bezeichnet als Mainzer, dass dann jetzt Taiwo Awoniyi für sie ein Tor macht, der bei Mainz 05 wirklich gar nicht funktioniert hat und eine absolute Katastrophe war. Natürlich muss man nochmal hervorheben, Max Kruse mal wieder mit einem Tor. Also mittlerweile muss man ja schon fast wieder über eine Nominierung für die Nationalelf nachdenken. 4 Tore, 5 Torvorlagen in 8 Spielen. Das macht auch nicht jeder einfach mal so, wenn er mal für, ich weiß nicht, was war er, ein Jahr in der türkischen Liga war. Absolut klasse. Und insgesamt zeigte auch wirklich jeder von den Union Berlin-Spielern, selbst die, die davor eigentlich keine Bundesliga-Erfahrung hatten vor der letzten Saison, dass sie absolut in die Bundesliga gehören. Und mittlerweile guckt man ja selbst auf die Bank. Also ein Loris Karius sitzt auf der Bank, ein Cedric Teuchert sitzt auf der Bank. Das sind auch keine schlechten Jungs. Die haben schon eine ziemlich ordentliche Truppe zusammen. Köln ist natürlich wieder ganz schwach. So langsam wird das echt brenzlig für Gisdol. Ich denke, er wird bald gefeuert. Er ist sowieso meiner Meinung nach kein wirklich guter Trainer. Er ist eher so ein typischer Feuerwehrtrainer, der ein paar Spiele funktioniert und dann nicht mehr. Ja, aber kann man absolut zusammenfassen. Union Berlin, absolut schöne Story. Ich glaube, jeder gönnt es den Unionern auch. Sind ein sympathischer Verein. 1000-mal sympathischer als der Big City Club. Und wenn ich hier auf die Tabelle gucke, muss ich auch mal hervorheben, mittlerweile muss man ja echt von einer Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga reden. Also Platz 12 Hoffenheim mit 8 Punkten, darunter alles dicht beisammen. Und darüber Platz 11 ist Frankfurt mit 11 Punkten und darüber ist dann auch alles eng zusammen. Also da ist schon so ein kleiner Trend in der Liga und mal schauen, ob sich das weiter so bewahrheiten wird, weil ja, also es sind schon ganz schön viele Überraschungsteams oben dabei und dann auch einige Überraschungsteams unten.
Genau, definitiv die zwei Klassengesellschaften, das hast du schön aufgeteilt, finde ich sehr passend. Genau, dem nächsten Spieltag, dem 9., gibt es dann einige Duelle, wo es der Favorit eigentlich machen sollte. Bayern gegen Köln, Leipzig gegen Arminia Bielefeld, Gladbach gegen Schalke, das Duell sollte auch klar an Gladbach aus meiner Sicht gehen. Wird sich dann sehen, ob Mainz, die jetzt nach dem Sieg euphorisch wirken, dann am Sonntag am 29.11. um 18 Uhr gegen Hoffenheim diese Serie dann fortsetzen werden. Hoffenheim ja unter der Woche dann in der Euroleague unterwegs. Und ich glaube, Euroleague ist ein ganz gutes Stichwort. Denn wenn wir jetzt auf die nächsten Champions-League-Begegnungen unter der Woche schauen, dann haben wir aus deutscher Sicht die Partien Paris Saint-Germain gegen Leipzig, Dortmund gegen Brügge, Gladbach gegen Donetsk und Bayern gegen Salzburg. Also um den Favoriten mal ganz kurz hier abzuschließen, der FC Bayern sollte das gegen Salzburg machen. Platz 1 in der Champions-League-Gruppe mit 9 Punkten. Gegen Salzburg sollte da nichts anbringen, denke ich mal, aus meiner Sicht. Und das sollten die Bayern zu Hause dann in München souverän machen und sich nicht gegen, wie gegen Bremen, den Patzer da leisten. Atletico dahinter mit 4. Und genau, ich denke mal, viel spannender ist es in der Gladbach-Gruppe, oder? Was meinst du jetzt? Gegen Donetsk spielen sie als nächstes. Das sind auf jeden Fall 3 wichtige Punkte, die sie mitnehmen müssen, wo sie ja jetzt in der Champions-League-Gruppe vor Real und Inter, hätte ich vorher auch nicht gedacht, sind.
Ja, also du hast absolut recht. Die anderen Partien sind aber auch sehr interessant, muss man sagen. Bis auf die Bayern-Partien sind alle 3 interessant, zumindest tabellarisch. Gladbach muss eigentlich gewinnen. Sie haben im letzten Spiel gezeigt, dass sie das mehr als können. Das war ja dieses grandiose 6-0. Wenn sie jetzt gewinnen, könnten sie quasi schon fast das Achtelfinale-Ding festmachen, wenn alles glatt läuft. Wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung und es hätte keiner vor der Saison gedacht, dass sie dann nach 4 Spieltagen Tabellenführer sind und vielleicht schon quasi ins Achtelfinale gezogen sind. Und ich denke, sie werden es auch machen. Donetsk ist ein Team, was Gladbach taktisch sehr in die Karten spielt. Sie gehen da mit vollem Selbstvertrauen rein, werden absolut motiviert sein und sie wissen ja auch, um was es geht. Für viele Spieler ist das auch eine einmalige Chance. Und ja, werden wir auf jeden Fall mit ihnen mitfiebern. Und am Dienstag, hast du ja angesprochen, gibt es schon 2 weitere deutsche Partien. Nämlich einmal der BVB gegen den FC Brügge. Tabellarisch, wie ich eben schon angekündigt habe, eine relativ interessante Situation. Dortmund muss gewinnen, wenn sie dort Punkte federn lassen. Dann könnte es tatsächlich knapp werden mit dem Weiterkommen. Wenn sie aber gewinnen, sollte eigentlich alles halbwegs klar gehen. Dann haben sie genug Vorsprung und könnten sich auch danach nochmal einen Ausrutscher erlauben. Grundsätzlich muss man sagen, natürlich müssen sie gewinnen. Brügge ist kein Gegner für ein Team mit dem Anspruch von Borussia Dortmund. Ich denke, da wirst du mir auch zustimmen. Und demnach gehen wir direkt aufs Spiel Paris gegen Leipzig. Das ist absolut brisant und absolut wichtig auch für die Leipziger. Sie haben natürlich im letzten Spiel gezeigt, was sie können, haben 2-1 gewonnen. Dort ist aber sind ja die 3 Offensivspieler bei Paris ausgefallen, nämlich Icardi, Mbappé und Neymar, quasi die 3 wichtigsten Spieler auf dem Feld. Ich weiß nicht ganz, wie die Situation ist, aber soweit ich weiß, werden Mbappé und Neymar spielen. Icardi ist, glaube ich, immer noch raus. Ja, was ist deine Einschätzung? Können die Leipziger nochmal gegen Paris gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen, auch mit Mbappé und Neymar?
Ah, ich glaube, diesmal wird es schwierig, vor allem, weil sie in Paris spielen. Ich denke mal, da kennt der ein oder andere Fußballfan das Viertelfinalspiel Paris gegen Leipzig, wo es dann nicht gut für die Leipziger ausging. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, Paris würde das souverän machen. Und rein rechnerisch gesehen müsste Bejaktçi Istanbul gegen Man United gewinnen. Weil dann sieht es in der Gruppe sehr interessant aus. Alle dann mit 6 Punkten. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Man United aktuell ja eh nicht auf der Überholspur. In der Liga jetzt durch einen Elfmeter von Bruno Fernandes gewonnen. Also wenn Bejaktçi einen guten Tag hat und Man United einen schlechten, dann könnte das auf jeden Fall sehr, sehr spannend in der Gruppe werden, wenn alle dann nach dem 4. Spieltag 6 Punkte haben.
Ja, aber natürlich wird Leipzig da einen Punkt holen, da sind wir uns einig hier. Die deutsche Fanbrille muss natürlich aufgezogen werden, aber du hast natürlich recht, es könnte sehr interessant werden. Eigentlich sollte Istanbul aber auch kein Gegner sein für United, aber du hast es schon richtig analysiert. Die sind momentan auch des Öfteren am Taumeln. Und natürlich meintest du die Halbfinalpartie Paris gegen Leipzig aus dem vergangenen Jahr und nicht das Viertelfinale, aber ist ja egal. Und demnach gehen wir dann noch ganz kurz auf die 2 Europa-League-Partien rein. Dort haben wir Bayer Leverkusen gegen Hapoel Beersheba. Ebenfalls das Rückspiel. Im Hinspiel konnte Leverkusen 4-2 gewinnen. Relativ überraschendes Spiel gewesen, dass es überhaupt so eng gewesen ist. Und mit den wahrscheinlich besten Spiel aller Zeiten von Sheva-Spieler Elton Akolaze, den man davon noch nie gehört hat. Ja, aber sollte eigentlich auch ein ganz klares Spiel werden. Und beim Spiel Liberec gegen Hoffenheim ein ähnliches Spiel. Auch das sollte ein ziemlich deutliches Spiel werden. Im Hinspiel hat Hoffenheim 5-0 gewonnen. Hast du noch irgendwas zu den beiden Spielen zu sagen oder wird es ähnlich wie im Hinspiel beides relativ deutlich?
Ich denke mal, beides wird relativ deutlich. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das werden wir dann wieder am Freitag, wenn es die nächste Folge von uns gibt, definitiv analysieren und mit ins Protokoll aufnehmen. Ja, und dann kommen wir wohl zum wichtigsten Datum im Dezember 2020 für deutsche Fußballfans. Der DFB hatte sich ja gemeldet in bezüglich der Saga Joachim Löw und dem Debakel Spanien gegen Deutschland. 0-6 hieß es ja am Ende. Der DFB hatte gesagt, dass Joachim Löw bis zum 4. Dezember jetzt Zeit hat, eine Stellungnahme und Faktenanalyse darzustellen, was dann am Ende heißt, warum es dazu gekommen ist. Er soll ein neues Konzept entwickeln, die Mannschaft neu gestalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was an diesem 4. Dezember passieren wird. Meiner Meinung nach hätte Joachim Löw schon gefeuert werden müssen. Ich denke mal, er wäre auch gefeuert geworden. Ich denke mal, er wäre auch schon rausgeschmissen. Mein Deutsch ist heute so lost. Ich denke mal, er wäre vom DFB schon geflogen. Da Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann noch im Amt sind und aktiv eine Mannschaft haben, wäre das zwar auch möglich, weil du aus der U21 einen Stefan Kunz hast, der eventuell mit den Hufen scharrt, aber Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann für mich zwei Trainer, die auf jeden Fall für die Nationalmannschaft sprechen würden. Jürgen Klopp hatte ja auch unter der Woche beim Kicker gesagt, dass es für ihn durchaus realistisch wäre, für die Nationalmannschaft als Trainer an der Seitenlinie zu stehen. Ich bin echt gespannt am 4. Dezember, was da passieren wird. Ich kenne dich ja von der letzten DFB-Folge, die wir zusammen hatten, als Rage Johnny, der über den DFB herzieht. Was sind deine Meinungen dazu, zum 4. Dezember und zur Stellungnahme des DFB?
Ja, also erstmal absolut das richtige Zeichen, dass man Löw nicht einfach mit seinem lächerlichen Verhalten dort nach dem Spiel davonkommen lässt und er sagt, dass er nichts analysieren kann und ja, einfach ein rabenschwarzer Tag, als hätte er selbst gar keine Expertise und wüsste nicht, was dort gerade passiert wäre. Gleiches sollte meiner Meinung nach auch für Bierhoff gelten, auch er macht offensichtlich keinen guten Job. Scheinbar ist es aber so, dass Bierhoff dort mit einbezogen wird und sozusagen auch über Löws Zukunft entscheiden darf, was ich natürlich nicht begrüße, was aber gewissermaßen durch seine Stellung verständlich ist. Ja, du hast schon angesprochen, wer die möglichen Nachfolger wären, was natürlich sehr relevant ist dafür, ob man Löw überhaupt entlassen sollte. Also, du hast Julian Nagelsmann angesprochen, der wird es, denke ich mal, vermutlich nicht werden. Er ist einfach noch zu jung und gerade auch, also er hat noch nicht die ganz großen Sachen erreicht, die er auch, denke ich, sich persönlich als Ziele gesteckt hat. Und auch wenn ich ihn für einen sehr kompetenten Trainer halte, denke ich, ist es noch nicht an der Zeit. Für wen es eigentlich an der Zeit wäre, vom Können her, wäre natürlich ein Hansi Flick oder ein Joachim Löw. Da muss man natürlich, Joachim Löw, für einen Hansi Flick oder einen Jürgen Klopp. Da ist natürlich die Sache, dass beide vermutlich, denke ich mal, nicht ihre Tätigkeit innerhalb des Clubs, also bei Liverpool und beim FC Bayern, aufgeben möchten. Das heißt, es würde sich um eine Doppelfunktion handeln. Das ist momentan nicht allzu gängig bei den verschiedenen Nationalmannschaften. Demnach weiß ich nicht, ob der DFB das erlaubt, sozusagen. Demnach wären beide auch raus, vermutlich. Wer bleibt dann noch? Ein Thomas Tuchel bleibt noch, der bei Paris sowieso momentan ein bisschen am Taumeln ist und sowieso dort nicht so gute Verhältnisse hat mit den ganzen Managern etc. Da ist die Frage, wenn Leipzig jetzt beispielsweise wenn Leipzig beispielsweise gewinnen sollte und Paris dann vielleicht ausscheidet aus der Champions League. Sie haben ja auch gerade, glaube ich, in der Liga sogar gegen Monaco verloren. Dann könnte man argumentieren, dass Tuchel dort vielleicht entlassen wird und als Nationaltrainer übernimmt, kann ich mir auch vorstellen. Und der einzige Verfügbare, der vielleicht sogar in Doppelfunktion für Bierhoff und Löw einspringen könnte, wäre meiner Meinung nach Ralf Rangnick. Oder man macht natürlich nochmal den alten Hoeneß-Move und ruft nochmal beim Jupp an und bittet ihn, ob er nicht nochmal für 2 Jahre den Nationalcoach macht oder für einen, bis dann halt danach jemand übernehmen kann, der dann im Sommer einen klaren Cut machen kann und seinen Club in gute Hände übergeben kann. Ja, ich bete jeden Tag dafür, dass wir am 4. Dezember die Nachricht bekommen oder am 5., je nachdem, wann das dann rauskommt, dass Joachim Löw nicht mehr Trainer ist. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn es dann Stefan Kunz wird, dann kann es meiner Meinung nach auch Joachim Löw bleiben. Das wird sich dann nicht viel nehmen. Ja, muss man abwarten. Und ja, was ist deine Meinung? Wird er entlassen und wer sollte die Nachfolge antreten?
Also du hast ja schon gute Nachfolger genannt. Mit Thomas Tuchel, ich glaube, das wäre eine externe Notlösung, die man dann hätte, die man dann vorschieben würde, wenn er bei Paris gefeuert wird. Ich weiß nicht, warum du so eine negative Einstellung hast gegenüber Stefan Kunz. Ich finde ihn eigentlich relativ solide als Trainer, aber ich finde ihn auch als Übergangslösung eventuell bis zur EM relativ solide. Dass man auch dann zum Beispiel eventuell mit den Gedanken spielt, dass er dann vielleicht Boateng, Hummels und Müller zurückholt und die alte Nationalmannschaft wiederherstellt. Er hat mit vielen Jungen gearbeitet, er weiß vielleicht noch einen Tacken besser, wie die Jungs ticken. Ist jetzt auch schon mehrere Jahre mit zum Beispiel Levin Öztunali in der U21 unterwegs. Also da sind die Mainzer Schocks dann auch wieder da. Nein, also er weiß natürlich bestimmt besser, wie die Jungs ticken als junge Spieler. Er hat ja wahrscheinlich schon mit allen ein bisschen mal trainiert und gespielt. Ich sehe ihn da als Notlösung gegenüber Thomas Tuchel eventuell ein bisschen besser. Ich rede jetzt hier von Notlösungen. Natürlich fährt man da wahrscheinlich auch mit dem zur EM, wenn Joachim Löw gefeuert wird. Oder wir erleben am 4. Dezember das neunte Weltwunder oder so und auf einmal sagt Löw, ja, das Konzept mit den Jungen hat nicht so gut geklappt. Wir holen jetzt Müller, Boateng, Hummels, Götze in die Nationalmannschaft wieder zurück. Wer weiß. Also ich weiß nicht, ob ich hier rumspinne oder so, aber der 4. Dezember wird auf jeden Fall ein großer Tag im deutschen Fußball, würde ich sagen.
Ja, kann man dir absolut nur zustimmen. Natürlich ist dann nochmal die Frage, selbst wenn Löw jetzt am 4. Dezember dann zugibt, dass er einen Fehler begonnen hat, dann ist das ja nichts anderes, als dass er wirklich auf den allergrößten Druck der Öffentlichkeit seinen Fehler eingesteht. Und dann weiß ich nicht, ob die Spieler das wirklich ernst nehmen können und ob er das dann auch wirklich, ob er wirklich davon überzeugt ist und das dann auch wirklich so umsetzt. Deshalb wäre ich definitiv eher dafür, dass er gefeuert wird. Ja, aber nichtsdestotrotz natürlich, wenn wir keine gescheite Alternative finden, dann macht es auch keinen Sinn, dass irgendein Dulli jetzt die Nationalelf trainiert. Muss man dann einfach abwarten und hoffen wir einfach aufs Beste.
Definitiv, das werden wir dann wahrscheinlich, der 4. Dezember wird auf jeden Fall ein Tag, wo wir das dann, ist sogar ein Freitag, also eventuell wird das dann noch in der aktuellen Folge damit reingenommen. Wird auf jeden Fall dann spannend zu sehen, was die Jungs dann, die an dem Tag dann den Podcast machen, zu sagen haben zu den Statements und Taktikanalysen von Joachim Löw. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Stay tuned, stay healthy. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.